بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und willkommen zum heutigen Tagesseminar. Muss man einer Rechtsschule folgen? Und heute inshallah ta'ala, das ist... Also wir machen inshallah ta'ala heute das Werk, also wir nehmen das Werk durch von Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Und zwar Al-Ittiba'. Ibn Abil Izz al-Hanafi ist ein großer Gelehrter, war Richter, hanafitische Richter, und ist wohl bekannt durch seine Erläuterung der Aqida al-Tahawiyya. Und das Besondere an Al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala ist, dass er die Werke von Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim rahimahullah uns näher bringt. Das heißt, dieses Werk, was wir heute durchnehmen, das ist ein Büchlein, ja, eine Risala nennt man das, ja, eine Schrift, ja, kein großes Buch. Das hat er als Widerlegung verfasst gegen einen hanafitischen Gelehrten, der dazu aufgerufen hat, Imam Abu Hanifa zu folgen, und dass es fatal ist, wenn man nicht Imam Abu Hanifa rahimahullah folgen würde. Es geht uns natürlich jetzt nicht um die hanafitische Rechtsschule. Es geht uns auch nicht um die einzelnen Detailfragen im Fiqh, die hier erwähnt werden. Deswegen werden wir auch einiges überspringen, weil wir machen jetzt keinen Fiqh-Unterricht, sondern es geht uns um die Methode, um die Frage, muss man einer Rechtsschule folgen? Darum geht es. Also nur weil es jetzt ein Hanafite ist, inshallah ta'ala im Teil 2, nächsten Monat inshallah, werden wir einen malikitischen Gelehrten uns betrachten, und zwar Al-Imam oder Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah, der Mufassir, der Tafsir-Gelehrte. Und das heißt, es ist unabhängig von der Rechtsschule. Es geht um die Frage, muss man einer bestimmten Rechtsschule folgen, ja oder nein? Wie folgt man einer Rechtsschule richtig? Wie ist man fanatisch? Soll man gar keinem Gelehrten folgen? Das ist das Thema, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Der Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, sagt, Bismillahirrahmanirrahim, er genügt mir und auf ihn vertraue ich. Dann heißt es natürlich, diejenigen, die das Werk geschrieben haben, also früher wurden ja diese Werke von Schreibern geschrieben, und dann schreibt dieser Schreiber, der Scheich, der Imam, der Gelehrte, der Richter, Sadruddin Ali ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, sagte, ich bin auf eine Abhandlung von einigen Hanafiten gestoßen, in der er das Befolgen der Rechtsschule von Abu Hanifa rahimahullah bevorzugte und dazu anhielt. Dieser Verfasser, den er jetzt widerlegt, er hat am Ende erwähnt, wer er ist und wie er heißt, deswegen ein Zitat aus dem Ende dieses Werkes, was Ibn Abil Izz widerlegen möchte. Der also ursprüngliche Autor sagt, verfasst wurde es von dem zu Allah bedürftigen verborgenen Diener Muhammad ibn Mahmud ibn Ahmad al-Hanafi. Möge Allah ihnen vergeben und sie mit seiner verborgenen Güte behandeln, im Jahr 776 nach der Hijra, lobpreisend und den Segen sprechend über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familie. Also das ist der Gelehrte, der das ursprüngliche Werk verfasst hat, und Ibn Abil Izz al-Hanafi schreibt jetzt die Widerlegung und nannte es Al-Ittiba', die Befolgung, also die Befolgung des Propheten alayhi salatu wassalam. Jetzt sagt Ibn Abil Izz al-Hanafi weiter, darin fand ich problematische Stellen. Das heißt, das ist der Grund, warum er dieses Werk verfasst hat, so dass ich darauf aufmerksam machen wollte, aus Furcht vor der verbotenen Spaltung und dem Folgen der verderblichen Neigung, in Befolgung der Aussage Allahs und haltet fest am Seil Allahs allesamt und spaltet euch nicht. Und der Aussage Allahs, gewiss diejenigen, die ihre Religion spalteten und zu Gruppen wurden, du hast nichts mit ihnen zu tun. Und der Aussage Allahs, er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh aufgetragen hat und was wir dir offenbart haben und was wir Ibrahim und Musa und Isa aufgetragen haben. Richtet die Religion auf und spaltet euch nicht darin. Und er sagte, und gewiss diese eure Gemeinschaft ist eine einzige Gemeinschaft und ich bin euer Herr, so fürchtet mich. Doch sie zerstritten ihre Angelegenheiten untereinander in Schriften. Jede Partei ist erfreut über das, was sie bei sich hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie spalteten sich erst, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Übertretung untereinander. Und er sagt, und folge nicht der Neigung, damit sie dich nicht vom Weg Allahs abirren lässt. Also, er zählt hier mehrere Ayat auf, und das ist ja der Genuss der Werke von Ahlus Sunnah. Das ist einfach ein Genuss. Ob du Ibn al-Qayyim liest, Ibn Taymiyyah, Ahlus Sunnah, Ayat nach Ayat, Ahadith nach Ahadith, und so wird unterrichtet. Du musst die Herzen binden an Allah Jalla Jalaluhu. Manchmal, ob im Fiqh oder in anderen, er redet und redet und redet und redet und redet und redet und redet. Da kommt fast keine Ayah, fast kein Hadith. Da verhungert das Herz. Ja, im Gegensatz zu diesen edlen Gelehrten, da sind unzählige. Manchmal kommt man nicht mit. Ja, da hat man nicht diesen langen Atem. Und Allah sagt, und Allah sagt, und Allah sagt, und Allah sagt, und Allah sagt. Und das ist etwas Wichtiges, womit wir uns erziehen sollen und auch die anderen binden an den Koran. So diese Ayat benutzt Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah und noch einmal in Anlehnung an Ibn Taymiyyah und insbesondere auch Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat dieses Thema ausführlich behandelt in seinem Werk I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Also die Bekanntmachung an die Unterzeichner im Namen Allahs, also die Gelehrten, du unterzeichnest im Namen Allahs, im Auftrag von, unterzeichnest du, dass das halal ist, das haram ist. Die Gelehrten, wenn sie Fatwa geben, reden sie im Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Also die Bekanntmachung, also die Kunde an die Beauftragten oder die im Auftrag Allahs unterzeichnen, al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Und da hat er das ausführlich behandelt. Ibn Abi al-Izz gibt dir jetzt die Essenz. Das ist ja das Schöne daran. Das ist auch das Gleiche bei Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah. Sehr viel von dem, was er sagt, hat Ibn al-Qayyim erwähnt. Eine weitere Quelle für dieses Thema ist Ibn Abd al-Barr, der malikitische Gelehrte, der Großgelehrte, rahimahullah ta'ala, der auch vehement gegen fanatische Befolgung der Madhahib, der Rechtsschulen war. Ja, wir werden auch ein Zitat von ihm noch hören, inshallah ta'ala, in diesem Werk. Also, er sagt, Fanatismus im Madhab führt zur Spaltung. Das ist eines der Gefahren, die tatsächlich eingetreten sind. Der eine betet nicht hinter dem anderen. Der eine heiratet nicht von der Familie des anderen. Warum? Weil das ein anderer Madhab ist. So, das gab es, das werden wir noch sehen heute, inshallah ta'ala. Also, erste Gefahr des Fanatismus bei der Befolgung der Rechtsschule ist die Spaltung der Umma. Damit die Umma sich nicht spaltet, hat er dieses Werk geschrieben. Also wenn wir über die Gefahr des Fanatismus bei der Befolgung der Madhahib reden, reden wir, damit wir die Umma vereinen. Das ist unser Ziel. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, denn wer von euch nach mir lebt, wird viel Meinungsverschiedenheit sehen. So haltet fest an meiner Sunna und der Sunna der rechtgeleiteten rechtgeleiteten, rechtleitenden Kalifen. Also zwei Eigenschaften. Haltet daran fest mit den Backenzähnen und hütet euch vor neu eingeführten Angelegenheiten, denn jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist ein Irrweg. Und dergleichen gibt es im Buch, also Koran, und in der Sunna viel an Verboten der Spaltung und des Folgens der Neigung. Ich sage dies und bin der Überzeugung, dass Abu Hanifa, rahimahullah, ein bedeutender Imam und einer der großen Imame der Muslime ist. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Also, er sagt, also ich habe nichts gegen Abu Hanifa, rahimahullah. Wir reden hier über einen Richter. Also Imam Ibn Abi al-Izz ist ein hanafitischer Richter. Also der hat kein Problem mit dem Madhhab al-Hanafi. Also das ist natürlich die andere Fraktion, die Abu Hanifa zum Kafir erklärt und so weiter. Ja, diese Fanatiker. Er sagt, wir haben überhaupt kein Problem mit Imam Abu Hanifa an sich oder Imam Malik, Imam Shafi. Darum geht's nicht. Es geht nur um den Fanatismus, die Übertreibung. Ich sage dies, barakallahu fik. Dazu gehört seine Aussage am Anfang der Einleitung. Also jetzt beginnt er, also Abschnitt für Abschnitt, das Werk zu widerlegen. Er sagt, dazu gehört seine Aussage am Anfang der Einleitung, alles Lob gebührt Allah, der uns zur Befolgung der hanafitischen Religion geleitet und uns zum Beschreiten des Weges der hanafitischen Gelehrten angeleitet hat. Also der sagt, Alhamdulillah, dass wir Hanafiten sind. Er sagt, wenn er mit dem Weg der hanafitischen Gelehrten, Ibn Abi al-Izz jetzt, ja, wenn er mit dem Weg der hanafitischen Gelehrten das Befolgen von Koran und Sunna und dem Ijma', dem Konsens und der richtigen Analogie, ja, Al-Qiyas ist ja auch eine Quelle, Analogieschlüsse, meint, dann ist dies nicht speziell den hanafitischen Gelehrten vorbehalten, sondern alle Gelehrten der Muslime folgen diesem Weg. Lediglich die Leute der Wahiriten widersprachen in der Anerkennung der Analogie. Also er sagt, also okay, du sagst, Alhamdulillah, dass wir Hanafiten sind, warum? Gilt genauso für denjenigen, der sagt, Alhamdulillah, ich bin Maliki, Alhamdulillah, dass ich Hanbali bin. Khair, inshallah, was meinst du jetzt damit? Meinst du, Alhamdulillah, dass Koran und Sunna folge? Das hat nichts mit Hanbali, Hanafi, Shafi'i zu tun. Alle Muslime, also Ahlus Sunnati wal Jama'a, folgen Koran und Sunna, Ijma', dem Konsens, und Al-Qiyas, Analogieschluss, außer die Wahiriten, die sagen, es gibt keinen Analogieschluss. Wenn er damit jedoch ihr Befolgen des Imams Abu Hanifa meint, so bedarf dies einer Differenzierung. Da müssen wir jetzt mal unterscheiden. Wer einem bestimmten Imam in einer Angelegenheit folgt, die ihm widerfahren ist und in der ihm kein Beweis klar geworden ist, dann ist dies zulässig, vielmehr sogar verpflichtend für ihn im Falle der Notwendigkeit, wenn ihm eine Begebenheit widerfährt, deren Urteil er nicht kennt und ihn dazu eine Aussage erreicht hat, ohne dass er eine widersprechende dazu kennt. Also jemand hat keine Ahnung, ein Otto-Normalverbraucher, und er will jetzt wissen, was soll ich tun, was ist das Urteil? Und jetzt hört er, Imam Abu Hanifa sagt, bitteschön, dann alles klar, dann folge ihm. Du bist ein Laie und du möchtest einem Gelehrten folgen. Imam Abu Hanifa ist ein besonderer, anerkannter, großartiger Gelehrter. Ein Imam. Okay, bitteschön. Wenn er ihm jedoch in dem folgt, worin ihm der Beweis klar geworden ist und dieser mit ihm übereinstimmt, dann ist dies kein Taqlid von ihm, sondern er folgt in Wirklichkeit dem Beweis. Es sei denn, er beabsichtigt, dem Imam zu folgen, ohne dem Beweis zu folgen. Denn die Taten gelten entsprechend den Absichten. So, er sagt nun, Fall Nummer 2, also der Fall Nummer 1 war ein Laie, der hat überhaupt keine Ahnung, der sagt, darf ich kaufen oder darf ich nicht kaufen? Imam Abu Hanifa sagt, du darfst, Alhamdulillah, ich darf, Punkt. Jetzt sagt er, wenn aber jemand ist, er kennt die Belege. Du bist nicht ein Laie, sondern du bist ein, sagen wir mal, Student, ja, der fortgeschritten ist. Du bist kein Gelehrter jetzt, ja. Du bist kein Großgelehrter. Du leitest nicht ab. Nein, nein. Aber du kennst die Belege. Dann nennen wir das nicht mehr Taqlid. Das nennen wir Ittiba'. Also haben wir verschiedene Stufen der Anhänger einer Rechtsschule. Der Muqallid ist derjenige, der überhaupt keine Ahnung hat. Das ist ein Muqallid, ein Nachahmer. Er ahmt einem Madhab nach. Warum ist das halal? Allahu a'lam, du bist ein Muqallid. Derjenige aber, der den Beweis kennt, er weiß, warum Abu Hanifa, rahimahullah, Shafi'i, Malik, ist egal wer, das gesagt hat, dann nennen wir ihn nicht mehr Muqallid. Das ist Ittiba'. Er ahmt nicht nach, er befolgt. Gut, das könnte jetzt sagen, ist das nicht gehupst wie gesprungen? Nee, nee, wenn wir es differenziert definieren, ist es nicht mehr gehupst wie gesprungen. Sondern der eine hat gar keine Ahnung über Beweise, den nennen wir ein Muqallid. Der andere hat Ahnung, dann sagt er, wenn er ihm jedoch in dem folgt, worin ihm der Beweis klar geworden ist, derjenige, der folgt, der kennt den Beweis, und dieser mit ihm übereinstimmt, dann ist dies kein Taqlid, sondern er folgt in Wirklichkeit, und jetzt ist der springende Punkt, er folgt in Wirklichkeit dem Beweis, nicht Abu Hanifa. Du folgst, qala Allah, qala Rasulullah, deswegen machst du das. Du machst das nicht, weil es Abu Hanifa sagt, du machst das, weil es der Prophet sagt, alayhi salatu wassalam. Natürlich werden die anderen kommen, Bösto, Geler, Sama, als Abu Hanif, darüber werden wir noch alles reden, inshallah, das wird er auch noch erwähnen. Es sei denn, er beabsichtigt, dem Imam zu folgen, ohne dem Beweis zu folgen. Ja, das gibt es. Es gibt Leute, die sagen, es mir egal, ob der Hadith authentisch ist, hat es Abu Hanifa gesagt, Alhamdulillah. Und wenn er ihm in dem folgt, worin ihm klar geworden ist, dass der Beweis ihm widerspricht, oder er in der Lage wäre, den Beweis zu betrachten und zu verstehen, es aber nicht tut, dann ist dies der tadelnswerte Taqlid. Das ist der Fanatismus. Ich weiß, der Hadith ist nicht authentisch. Ich weiß es. Du bist doch ein Laie. Wir reden nicht von Laie. Wir reden jetzt von einem, der es weiß. Der Laie, der weiß es nicht. Woher will er denn das wissen? Wir sind Laien. Oder hast du den Hadith eingestuft? Hast du den Hadith wissenschaftlich den Hadith eingestuft? Habe ich nicht. Also geh mal beiseite. Wir sind Laien. Wir reden jetzt über denjenigen, der in der Lage ist, das zu überprüfen. Und er ist zum Entschluss gekommen, dieser Hadith ist da'if. Und dann sagt er, das ist mir aber egal, weil Abu Hanifa hat es trotzdem. Oder Malik, Shafi'i, ist egal wer. Das ist der Fanatismus im Taqlid, im Befolgen einer Rechtsschule. Denn sein Anhänger gehört zur Gruppe derjenigen, die sagten, hört euch mal diese Argumentation jetzt an. Also derjenige, der weiß, dass die Argumentation des Imam falsch ist, weil der Hadith falsch ist. Oder weil er einem Hadith widerspricht. Der Imam kannte diesen Hadith nicht. Wie kannst du sagen, er kannte den Hadith nicht? Kommen wir alles noch dazu. Dann, wenn du ganz genau weißt, er hat diesen Hadith nicht gekannt, das weißt du, und trotzdem sagst du, nein, ich mache das, was Imam Shafi'i sagt, was Imam Ahmad sagt, was Ibn Taymiyyah, ist egal, wer es ist. Dann gehörst du zu wem, sagt Ibn Abi al-Izz? Zu denjenigen, die sagen, gewiss, wir haben unsere Väter auf einer Gemeinschaft vorgefunden und wir folgen ihren Spuren. Subhanallah. Was ist denn bitte schön der Unterschied? Okay, die anderen, die machen das beim Schirk und Kufr, ja, Götzendienst, ja, unsere Väter haben die Götzen angebetet, aber schaut euch an, wie er argumentiert, ja, du willst blind folgen. Und derjenige, über die Allah sagte, und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, wir folgen dem, worauf wir unsere Väter vorgefunden haben. Und zu dieser Bedeutung wird, so Allah will, noch eine weitere Erläuterung kommen. Und dazu gehört seine Aussage, also nächstes Zitat aus dem Original. Und er machte mich zu einem von denen, die die Rangstufen der religiösen Beweise und die Art ihrer Beweisführung kennen. Dieser Gelehrte, der hanafitische Gelehrte, sagt, ich kenne mich aus. Okay. Er sagt nun, Ibn Abi al-Izz, dies widerspricht seinem beabsichtigten Ziel mit dieser Abhandlung. Denn wer die Rangstufen der religiösen Beweise und die Art ihrer Beweisführung kennt, also du kennst die Beweise aus Koran und Sunna und du kennst die Ableitung, wie leite ich ab? Und wer die Beweisführung kennt, gehört zu den Leuten des Ijtihad. Und für ihn ist es nicht zulässig, einem bestimmten Imam zu folgen. Achtung, nochmal, das ist ein wichtiger Satz. Derjenige, der Beweise kennt und er hat Wissen über die Ableitung der Beweise, das ist ein Mujtahid. Also jemand, der kann eigenständig Forschung betreiben, eigenständig ableiten. Und für ihn ist es nicht zulässig, einem Imam zu folgen oder dazu aufzurufen, außer wenn er meint, dass er nur die Methodik des Schlussfolgerns aus den religiösen Beweisen, also Usul al-Fiqh, kennt, jedoch nicht die religiösen Beweise selbst, nämlich das Buch und die Sunna. Und ich vermute jedoch nicht, dass er sich mit einer solchen Stellung zufrieden gibt. Vielmehr ist offensichtlich, dass er meint, die religiösen Beweise selbst, ihre Rangstufen und die Art ihrer Beweisführung zu kennen. In diesem Fall ist es für ihn nicht zulässig, einem bestimmten Imam oder überhaupt jemanden zu folgen, außer in dem, was ihm verborgen bleibt, und ebenso wenig dazu aufzurufen, einem bestimmten Imam unter den Imamen zu folgen. Also er sagt, guck mal, du sagst, ich kenne mich aus, sehr schön. Meinst du, du kennst den Koran und du kennst die Hadithe? Oder meinst du, ich weiß nur die Werkzeuge und das war's. Ich weiß, was Analogieschluss ist, ich weiß, was Konsens ist. Aber kennst du die einzelnen Belege, warum wir das essen dürfen, das nicht essen dürfen? Nee, kenne ich nicht. Er sagt, ich glaube nicht, dass er das meint. Das würde ja heißen, ich bin unwissend. Ich kenne nicht Koran, ich kenne auch keine Hadithe. Das wird dieser hanafitische Gelehrte nie im Leben meinen. Sondern er meint, ich kenne mich mit den Werkzeugen aus. Ich weiß, was ist ein Konsens? Was ist Abrogation, Nasikh, Mansukh? Was ist? Ich kenne mich aus in Usul Fiqh. Und ich kenne auch den Koran und die Sunna. Es muss ja nicht heißen, dass er alle Hadith auf der Welt kennt. Aber ich kenne genug Ayat und Hadith, um Urteile abzuleiten. Ibn Abi al-Izz sagt, du wirst wohl eher das meinen. Und wenn du das meinst, dann bist du ein Mujtahid. Dann kannst du ja selbst Forschung betreiben. Er sagt, und er ruft in dieser Abhandlung dazu auf, dem Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ausschließlich zu folgen. Ohne andere. Und führt dafür Beweise an, dies ist ein Widerspruch. Du bist ein Gelehrter. Wie kannst du dann sagen, nein, nein, aber wir dürfen nicht ableiten. Ja, und das gibt's heute immer noch, ja. Der ist Professor, Doktor im Fiqh und so weiter. Nein, aber ich kann nicht ableiten. Was machst du dann die 30, 40 Jahre an der Uni, wenn du das nicht kennst? Ja, wir werden noch einige Zitate hören, auch wie von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Der sagte, einige haben Bedingungen für den Ijtihad aufgestellt. Nicht mal Abu Bakr und Umar haben diese Bedingungen. Also einige, diese Fanatiker, nach Abu Hanifa, Malik, Shafiq, kein Mensch kann je wieder Ijtihad machen. Das sind die Fanatiker. Wer bist du? Du kannst gar nichts. Ist das die Methode der Salaf, die Methode der Imame? Natürlich nicht, wie wir noch sehen werden. Und dies ist nicht der Weg der hanafitischen Gelehrten. Vielmehr widersprachen Abu Yusuf, der große Richter, der größte Schüler von Imam Abu Hanifa, und Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, der zweite große Schüler, und andere unter den Gefährten Abu Hanifas, ihm in dem, worin ihnen der Beweis entgegen seiner Aussage klar wurde. Und sie traten dadurch nicht aus der Zugehörigkeit zu seinen Gefährten heraus. Qadi Abu Yusuf, ist das kein Hanafite mehr, nur weil er Imam Abu Hanifa widersprochen hat? Natürlich bleibt es ein Hanafit. Vielmehr haben mehr als einer von den Gelehrten erwähnt, dass, wenn jemand eine gewisse Fähigkeit zur Unterscheidung besitzt, er derjenigen der beiden Aussagen folgt, die bei ihm überwiegt und dem Weiß näher ist, entsprechend seiner Fähigkeit. Dies ist für ihn besser als das bloße Nachahmen ohne Unterscheidung. Wie ist es dann erst bei jemandem, der die Beweise der Religion und die Art ihrer Beweisführung kennt? Also du darfst nicht, wenn du Wissen hast, also nicht, dass jemand jetzt denkt, okay, alles klar, ich mache Sahih Bukhari auf, ich mache Tafsir von Tabari auf und leite ab. Welcher Gelehrte hat bestätigt, dass du ableiten kannst, dass du fähig bist? Niemand, also sei ruhig. Punkt, aus, Ende, Schluss. Das heißt, wir reden nicht über den Laien. Der Laie fragt einen Gelehrten. Aber hier, damit das jetzt schon klar ist, welchen Gelehrten? Genau den er hier beschreibt. Jemand, der nicht fanatisch ist. Leider gibt es Gelehrte, die haben Wissen, die sagen, nein, aber ich bleibe da, was Abu Hanifa sagt, was Malik sagt, was Ahmed sagt. Ja, aber guck mal, du hast Allahumma barik, Doktorarbeit in dies und jenes und mashallah, du hast so. Ja, ja, aber trotzdem, ich bleibe, dem folgst du nicht. Also wenn jemand, der gelehrsam ist und der sagt dir, guck mal, ich habe zwar Wissen, ja, ich kenne die Hadith und Einstufungen und. Aber ich werde nicht wegrücken von der offiziellen Meinung des Madhab, von dem lernst du nicht. Sondern du lernst von jemandem, der sagt, ich versuche gemäß meinem Wissen herauszufinden, was die richtigere Ansicht ist. Und das ist natürlich relativ und das ist nicht schlimm. Der eine Gelehrte sagt, ich finde das richtiger, bitteschön. Der andere sagt, ich finde aber das richtiger, ist kein Problem. Hauptsache, du folgst einem Gelehrten, der nicht blind folgt. Das ist sehr wichtig. Weil es gibt einen, also einige leider, nicht nur einen, der sagt doch wirklich, ich schäme mich, es ist unverschämt von mir, und der ist Doktor, ja, der ist, und jahrelang hat der Hadith Fiqh-Werke erläutert. Und er sagt, es ist unverschämt von mir, dass ich Imam Ahmed widerspricht. Und Al-Qadi Abu Yusuf, das war unverschämt von ihm, dass er Imam Abu Hanifa widerspricht. Und Ibn Taymiyyah, es war unverschämt von ihm, dass er Imam Ahmed widerspricht. Und Al-Nawawi, es war unverschämt von ihm, dass er Shafi'i widerspricht. Und Ibn Abdul Barr ist unverschämt von ihm, dass er Imam Malik widerspricht. Was ist das für eine Aussage? Also von daher, wenn jemand fanatisch ist, lerne kein Fiqh bei ihm. Sondern lerne Fiqh bei demjenigen, der nicht fanatisch ist. Vielmehr haben mehr als einer von den Gelehrten erwähnt, dass wenn jemand eine gewisse Fähigkeit zur Unterscheidung, das hatten wir. Und keiner der Gelehrten hat gesagt, dass es verpflichtend oder vorgeschrieben sei, sich in allem, was von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam an Verpflichtungen, Verboten und Erlaubnissen überliefert ist, an die Aussage einer bestimmten Person zu binden. Vielmehr sagte Asy-Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i, Achtung, sehr wichtiges Zitat. Die Muslime sind sich einig. Gibt's Meinungsunterschiede über diese Sache jetzt, was kommt? Nein. Ijma', Konsens. Sagt wer? Asy-Syafi'i, rahimahullah. Und die Muslime sind sich einig, dass es für denjenigen, dem die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam klar geworden ist, nicht erlaubt ist, sie aufgrund der Aussage irgendjemandes zu verlassen. Punkt, aus, Ende. Eigentlich können wir jetzt alle nach Hause gehen, oder? Das war's, hat sich die Sache erledigt. Fanatisch sein, blind folgen, per Konsens, verboten. Ah, darf ich Laie also? Junge, du bist ein Laie, ich bin ein Laie, wir reden nicht über uns. Wir reden über die Gelehrten. Bei wem lernst du? Das ist die Frage. Bei wem lernst du? Du lernst bei einem Gelehrten, der sagt, ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen dem Richtigeren zu folgen. Wenn jemand sagt, guck mal, ist egal, auch wenn ich denke, dieser Hadith ist unauthentisch und ich bin überzeugt davon, trotzdem, ich bleibe beim Madhab. Bei dem lernst du nicht. Warum? Das ist haram. Was hat denn Imam Shafi'i gerade gesagt? Noch einmal. Er sagt, die Muslime sind sich einig, dass es für denjenigen, dem die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam klar geworden ist. Was ist mit dem? Dass es ihm nicht erlaubt ist, sie, also dieser Sunna, aufgrund der Aussage irgendjemandes zu verlassen. Dazu gehört seine Aussage. Zweites Zitat von Asy-Syafi'i. Entschuldigt, nächstes Zitat von dem Autor. Und er hat mich dazu veranlagt, einem Mujtahid fanatisch zu folgen, der zu denen gehört, deren Beste vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, deren Güte also vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bezeugt wurde hinsichtlich ihrer Vorzüglichkeit und ihrer Unbescholtenheit. Also er lebte in einer vorzüglichen Generation. Ibn Abil Izz sagt, diesem Wortlaut ist aus zwei Gesichtspunkten zu widersprechen. Der erste, seine Behauptung, er sei auf die von ihm erwähnte Eigenschaft veranlagt worden, Er sagt, das ist meine Fitra, dass ich Hanafite bin. Das ist veranlagt in mir. Diese Eigenschaft, nämlich die Parteinahme für einen bestimmten Mujtahid, ist jedoch etwas Erworbenes und nicht angeboren. In der gesunden Naturveranlagung gibt es nichts, was eine solche Parteinahme für diesen Gelehrten statt für jenen Gelehrten erfordern würde. Vielmehr entsteht dies meist aus der Neigung der Seele, sodass er dann auf einen verwerflichen Charakter veranlagt wäre. Wenn er behauptet hätte, er sei auf das Befolgen der Wahrheit veranlagt worden und dass die Aussage dieses bestimmten Imams die Wahrheit sei, dann wäre diese, die erste Prämisse, akzeptabel. Während die zweite der Streitpunkt wäre, denn jedes Neugeborene wird auf der Fitra geboren, so richtet dein Gesicht, Allah sagt, so richte dein Gesicht aufrichtig auf die Religion als Hanif, Hanifen, gemäß der Naturanlage Allah, also natürlichen Veranlagung durch Allah auf der Erde, die Menschen erschafft, auf der er die Menschen erschaffen hat. In der Fitra ist die Erkenntnis verankert, dass das Befolgen der Wahrheit gut ist, nicht aber, dass das Befolgen dieses bestimmten Gelehrten anstelle eines anderen zwingend sei. Was heißt Hanif? Al-Hanifiyya bedeutet also der Glaube, also Tawhid, der Islam. Das bedeutet Hanifan. Denn Zorn und Parteinahme für einen bestimmten Imam sind eine verwerfliche Eigenschaft. Entschuldigt, ich habe was übersprungen. Es sei denn, er würde behaupten, dass dieser Gelehrte in seinem Ijtihad vor Fehlern bewahrt sei, im Gegensatz zu anderen. Doch das behauptet kein Vernünftiger. Aber die Fanatiker sind so. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, der kannte 1 Million Hadith, kann nicht sein, dass er falsch liegt. Imam Abu Hanifa, das ist sowieso der erste Gelehrte, kann nicht sein, dass er falsch ist. Er hat Sahaba getroffen, ist ja egal, ob es stimmt oder nicht, auf jeden Fall. Und selbst wenn, er kann nicht falsch. Imam Malik, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ihn gelobt, hat gesagt, die Leute werden zu ihm reisen, es kann nicht sein, dass er falsch ist. Sind das Propheten? Er kann richtig liegen, er kann auch falsch liegen. Wer bist du, Junge? Das habe noch nicht ich gesagt. Haben sie selbst gesagt. Also sie selbst, Imam Ahmad, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, sie selbst haben gesagt, wir können richtig liegen, wir können falsch liegen. Nimm das Richtige, lass das Falsche. Wie wir noch sehen werden. Dann sagt er, doch das behauptet kein Vernünftiger, denn damit würde er ihn in die Stellung des Gesandten erheben, alayhi salatu wassalam. Denn Zorn und Parteinahme für einen bestimmten Imam sind eine verwerfliche Eigenschaft und gehört zur Art der Handlung der Rafidah. Ja, Habibi. Ja, er sagt, diese Art und Weise, das ist bei den Schiiten. Und sie zählen zu den Handlungen der Jahiliyyah, wie es im Sahih von Muslim und den Sunan von An-Nasa'i überliefert ist, von Jundub ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer unter einem blinden Banner kämpft, Motto, ja, also blinde Befolgung, zur Parteilichkeit aufruft und sie unterstützt und dabei getötet wird, dessen Tod ist ein Tod der Jahiliyyah. Und Abu Dawud überlieferte von Jubair ibn Mut'im, radiallahu an, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, er gehört nicht zu uns, wer zu Parteilichkeit aufruft, und er gehört nicht zu uns, wer für Parteilichkeit kämpft, und er gehört nicht zu uns, wer auf Parteilichkeit stirbt. Und in den beiden Sahih-Werken, Hadith von Jabir, radiallahu an, berichtete er, als die Ansar sagten, O ihr Ansar, und die Muhajirun sagten, oh ihr Muhajirun, ja, alle riefen sich gegenseitig. Da kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und sagte, was ist das für ein Ruf der Jahiliyyah? Und in einer anderen Überlieferung, widerlich ist dieser Ruf. Und von Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu wird berichtet, dass er sagte, alaihi salatu wasallam, wenn ihr hört, wie er mit dem Ruf der Jahiliyyah aufruft, so lasst ihn das Glied seines Vaters beißen und umschreibt es nicht. Und in einer anderen Fassung, Wortlaut heißt es, wen ihr hört, wie er sich mit dem Stolz der Jahiliyyah rühmt, so lasst ihn das Glied seines Vaters beißen und umschreibt es nicht. Das ist eine Redewendung, ja. Natürlich ist es nicht wörtlich gemeint. Das ist, um zu zeigen, wie abscheulich das ist. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt direkt ihm ins Gesicht, nicht umschreiben, direkt sollst du es ihm ins Gesicht sagen. Al-Imam, jetzt mal ein kurzer Exkurs wegen diesem Hadith. Das hat jetzt nicht Ibn Abi al-Izz al-Hanafi erwähnt, aber zur Erläuterung. Al-Imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, sagte über diesen Hadith. In diesem Hadith befiehlt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf denjenigen, der mit dem Ruf der Jahiliyyah aufruft, das, was er darin befohlen hat. Da sagte jemand, wie akzeptiert ihr dies vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, während ihr von ihm überliefert, Schamhaftigkeit gehört zum Glauben und der Glaube ist im Paradies und Obszönität gehört zu Rohheit und Rohheit ist im Höllenfeuer, also Unrechenschaft. Er sagt, in diesem Hadith ist erwähnt, dass die Obszönität im Höllenfeuer ist und die Bedeutung davon ist, die Leute der Obszönität sind im Höllenfeuer, denn die Obszönität existiert nicht für sich selbst, sondern gemeint ist damit derjenige, der sie besitzt. Unsere Antwort darauf, mit der Hilfe Allahs des Erhabenen, ist, dass die Obszönität, also dieses Vulgäre, ja, dieses ja, Direkte, ja, die in diesem Hadith gemeint ist, eine andere ist als die Obszönität im ersten Hadith. Gemeint ist dort, dass gegenüber jemandem, der sie nicht verdient, dass du vulgär redest mit jemandem, der es nicht verdient. Wer sich so verhält, gehört zu denjenigen, die unter die Androhung in diesem Hadith fallen. Was jedoch im ersten Hadith erwähnt wurde, ist vielmehr eine Strafe für denjenigen, von dem der Ruf der Jahiliyyah ausgeht. Denn er ruft mit jemandem aus den Leuten des Höllenfeuers, so wie sie zu sagen pflegten, O ihr vom Stamm Bakr, O ihr von Tamim oder O ihr von Hamdan. Wer also auf diese Weise mit einem Ruf aus der Jahiliyyah aufruft, und diese gehören zu den Leuten des Höllenfeuers, der verdient eine Strafe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte seine Strafe, dass ihm mit dem begegnet wird, was im zweiten Hadith erwähnt ist, damit dies eine Herabsetzung für ihn und für das ist, wozu er aufruft, und damit die Menschen in Zukunft davon ablassen und nicht mehr dazu zurückkehren. Dieser Hadith wurde auch mit einer anderen Formulierung überliefert von Utay ibn Damra. Wird berichtet, dass er sagte, ich war eines Tages bei ihm, gemeint ist Ubay ibn Ka'b, als ein Mann sich mit einem Ruf der Jahiliyyah rühmte. Ja, der hat geprahlt mit seiner Abstammung oder sowas. Da sagte er zu ihm, er solle das Glied seines Vaters beißen, ohne Umschreibung. Direkt hat das ihm gesagt. Es schien, als hätten die Leute dies von ihm missbilligt. Da sagte er, tadelt mich nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu uns, wen ihr seht, wie er sich mit dem Ruf der Jahiliyyah rühmt, so sagt ihm, er möge es beißen und umschreibt es nicht. Und seine Bedeutung ist die gleiche wie im vorherigen Hadith, denn die Bedeutung von, wer sich mit dem Ruf der Jahiliyyah rühmt, ist, dass er sich selbst den Leuten der Jahiliyyah zuschreibt, also sich ihnen zuordnet. Ibn Taymiyyah sagt, deshalb sagten einige Gelehrte, dass dies darauf hinweist, dass es erlaubt ist, bei Bedarf und Nutzen die Schamteile ausdrücklich zu benennen und dass dies nicht zur verbotenen Obszönität gehört, wie im Hadith von Ubay ibn Ka'b radiallahu an, den wir gerade hatten, wen ihr hört und so weiter. Ubay ibn Ka'b hörte einen Mann sagen, O so und so, da sagte er, beiß das Glied deines Vaters. Als man ihn danach fragte, sagte er, so wurden wir vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam Allahs angewiesen. Und Ibn al-Qayyim sagt, die Erwähnung des Gliedes des Vaters gegenüber demjenigen, der sich mit dem Ruf der Jahiliyyah rühmt, indem zu ihm das gesagt wird, ist hier eine besondere, treffende Erinnerung für diesen Hochmütigen, der mit dem Ruf der Jahiliyyah prahlt. Eben die Erinnerung an das Körperteil, aus dem er hervorgegangen ist. So sollte er seine Grenzen nicht überschreiten. Ja, also er sagt, warum gerade diese harte Formulierung? Wer bist du? Du bist nur ein Samentropfen. Was gibst du jetzt an? Du bist vom Stamm, von der Nation, vom Land, vom Madhab, vom irgendetwas. Warum denkst du, du wärst was Besseres? Hast du denn vergessen, woher du kommst? Auf jeden Fall, das war nur ein kleiner Exkurs, damit wir diesen Hadith richtig verstehen. Also, Ibn Abi al-Izz sagt, das ist eine Form des Rufs der Jahiliyyah. Diese Spaltung, ich bin Maliki, wer seid ihr? Ich bin Shafi'i, wer seid ihr? Ihr Hanafiten, wir sind so toll. Aber deine Geschwister sind doch auch Muslime, warum prahlst du damit? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet euch an die Gemeinschaft, denn die Hand Allahs ist über der Gemeinschaft. Der zweite Punkt, sein Argument dafür, ihn anderen vorzuziehen, besteht darin, dass er zu den besten Generationen gehört. Doch daraus folgt nicht, dass gerade dieser Imam allein anderen vorgezogen werden muss, weder gegenüber denen, die in seiner Zeit oder vor ihm lebten, noch gegenüber denen nach ihm. Denn die Bevorzugung einer Gesamtheit gegenüber einer anderen Gesamtheit erfordert nicht, dass jedes einzelne Individuum besser ist als jedes einzelne Individuum. Also wenn wir sagen, die Tabi'in sind besser als die Tabi'in, heißt nicht, dass jeder Einzelne, der in der Zeit der Tabi'in gelebt hat, besser ist als jeder Einzelne, der in der Zeit der Tabi'in gelebt hat. Es mag sein, dass einer danach von den Nachfahren der Tabi'in besser ist als irgendeiner von den Tabi'in. Aber die Generation insgesamt, die beste Sahaba, dann die beste Tabi'in, dann die beste Tabi'in. Aber außer Sahaba. Sahaba sind allgemein und einzeln die Besten. Aber ab den Tabi'in gilt diese Regel. Ab den Tabi'in gilt, insgesamt ist die Generation die Beste. Natürlich nach den Sahaba. Aber ist jeder Einzelne? Nein. Was sagt er? Vielmehr haben die Gelehrten darüber Ikhtilaf, also Meinungsverschiedenheit, ob es unter den Nicht-Gefährten jemand gibt, der besser ist als einige von ihnen, also von den Gefährten. Darüber gibt es zwei Ansichten, die Qadi Iyad und andere erwähnten. Die Mehrheit ist jedoch der Ansicht, dass jeder einzelne Gefährte vorzuziehen ist. Deswegen habe ich gesagt, es gilt die Regel bei den Sahaba. Allgemein sind sie die beste Generation und jeder einzelne Sahabi ist besser als jeder andere danach. Doch die, die nach den Gefährten kamen, sind nicht wie sie. Unter ihnen gab es beispielsweise al-Hajjaj ibn Yusuf, dieser Tyrann. Ist der besser als die Tabi'in und so weiter danach? Natürlich nicht. Und die Bevorzugung einzelner Personen richtet sich nach der Gottesfurcht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss der Angesehenste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Araber hat keinen Vorzug vor einem Nicht-Araber und ein Nicht-Araber keinen Vorzug vor einem Araber und ein Schwarzer keinen Vorzug vor einem Weißen und ein Weißer keinen Vorzug vor einem Schwarzen, außer durch Gottesfurcht. Und er sagte, die Menschen sind alle Kinder Adams und Adam ist aus Erde. Dann machen wir inshallah hier einen Halt, bi'idhnillah. Und in 15 Minuten geht es dann weiter. Bihaulillahi ta'ala wa sallillahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.